Also ich kann sagen, dass wir also noch nie so lawinenartige Zuweisungen gekriegt haben aus dem Haus, weil bei uns wurde umgestellt von Milligramm pro Deziliter auf Nanomol pro Liter, ohne dass wer informiert wurde. Und das war durchaus spannend für mich, weil dann also sehr viele draufgekommen sind, dass plötzlich sehr hohe Werte da waren und es wurden alle zur Apherese geschickt. Man muss dazu sagen, wir haben schon einige gefunden, die wir dann natürlich wirklich mit diesem Problem identifiziert haben. Ich stelle vorneweg zwei Fälle, einer aus Wien, der bei mir gewesen ist. Und zwar ist das eine Frau, die ist 42 Jahre alt, der Laserpointer. Ist prämenopausal, Sie sehen, sie ist normalgewichtig, sie ist eine Nichtraucherin. Hat einen Blutdruck von 115, also auch normal. Und was auffällig war, war bei dieser Patientin, dass sie einen Morbus Raynaud gehabt hat, der durchaus sehr, sehr ausgeprägt war, über viele Jahre, ohne dass man irgendein Korrelat gefunden hat. Und mit 41 Jahren hat diese Patientin multiple Karotisstenosen gehabt und da ist man draufgekommen, weil sie mehrere TEAs gehabt hat. Man hat sie dann wegen einer eigentlich nicht sehr ausgeprägten Hypercholesterinämie zu Recht mit einem Statin und einem Thromboass versorgt. Und wenn man sich das anschaut, ein Jahr später plötzlich ein massives Event, sie kollabiert und hat einen Enstemi und braucht einen LAD und einen RCA-Stent. Und wenn man sich hier diese Werte anschaut, dann sieht man, dass sie eigentlich ein fast ideales HDL hat, dass das Non-HDL-Cholesterin fast im Normbereich ist. Also man könnte hier sagen, 130 wäre normal. Wenn man sich anschaut, das LDL-Cholesterin war leicht erhöht, der Blutzucker war normal, aber das Lp(a) war 489 Milligramm pro Deziliter. Also sicherlich hier ein massives Problem. Und wie man sie bei ihr die Familienanamnese erhoben hat, hat man gesehen, dass die Mama bereits drei Beipässe gehabt hat und der Vater völlig unklar aus dem Nichts heraus plötzlich einen Sudden-Death gehabt hat mit 60. Und in der Folge darauf hat man aber nie nachgeschaut, ob in der Familie irgendwo ein Risikofaktor ist. Und dann, das ist ein Fall aus Dresden, der wurde jetzt vorgestellt. Das war ein Patient, der mit 52 Jahren plötzlich eine völlig unklare Demenz, man hat eine Alzheimer-Erkrankung vermutet, geboten hat. Und wenn man sich den Patienten anschaut, hat er eigentlich ein bisschen ein Übergewicht, aber das habe ich auch. In dem Fall wird mir das nicht so aufregen. Ja? Und sonst keinen Risikofaktor. Er war durchaus jemand, der sich bewegt hat, der hat nicht geraucht und sonst nichts. Und bei dem Patienten haben sie dann ein CT gemacht, weil das doch ein relativ fulminanter Verlauf war. Und man hat einen Status lacunaris gefunden und als Nebenbefund eine hochgradige Aortenstenose. Und man hat den Patienten dann durchuntersucht und Sie sehen, das Einzige, was bei dem Patienten herausgekommen ist, war, dass er eben dieses hohe Lp(a) gehabt hat. Und man hat dann gefragt im Auditorium, würden Sie so einen Patienten therapieren? Und man hat natürlich auch mich gefragt, weil ich nichts anderes kann als LDL apheretisieren. Ich habe nie was anderes erlernt, sagt der Dr. Behrendt immer. Ja, war natürlich die Frage auch an mich gerichtet und ich war mir nicht so sicher, wenn ich den Patienten nicht gesehen habe, dass ich hier eine Diagnose oder eine Indikation einer Therapie abgeben sollte. Wenn Sie sich das anschauen, dann ist es so, es ist schon relativ viel gesagt worden über das Lipoprotein klein a, was durchaus stimmt ist, wenn wir Patienten haben, die nierenerkrankt sind, wenn die Nierenfunktion zurückgeht, dass bei manchen das Lp klein a ansteigt. Aber wir haben auch eine ganze Reihe von Patienten, die binephrektomiert sind, die Dialysepatienten sind, also keine Nierenfunktion haben, keine Möglichkeit haben, Lp klein a über die Niere abzubauen. Und wenn wir bei diesen Patienten das Lp klein a bestimmen, dann finden wir viele, wo das an der Nachweisgrenze ist, wo die Werte 3 oder 5 Milligramm pro Deziliter sind. Sodass es so ist, dass es natürlich eine sehr spannende Frage ist, aber der Abbau des Lp(a) ist meiner Ansicht nach wie vor nicht geklärt. Ich habe da mit dem Karam Kostner, wir haben immer vor und nach einer LDL-Apherese, wo ja sehr potent Lp(a) eliminiert wird, haben wir diese Abbauprodukte des Lp(a) im Haaren gemessen und haben gesehen, dass sich die um 80% reduzieren. Aber was das dann letztendlich für eine Bedeutung hat, haben wir nicht gewusst. Die klinische Bedeutung vom Lp(a) ist natürlich spannend und Sie sehen, dass einfach das Lp(a) nicht nur vermehrt Myokardinfarkte macht, sondern dass es auch vermehrt zu Schlaganfällen bei diesen Patienten kommt. Und das ist auch, wenn man sich zurückerinnern an diesen 52-jährigen Patienten aus Dresden, dann sieht man, dass hier also durchaus ein weiteres Problem ist. Wenn man das nächste Tier anschaut, dann sehen Sie, dass wir uns gefragt haben, wie häufig ist das LPKNA in der Bevölkerung. Und wir haben also hier, weil ich davon ausgehe, dass das LPKNA auch für die Kostenträger durchaus sehr gefährlich ist, haben wir uns an das angelehnt, dass wir gesagt haben, es ist eigentlich eine sehr kleine Patientengruppe, die dieses erhöhte LPKNA hat. Wir sind aber dann bei der Professor Koppenstein auf der Angiologie einmal hergegangen und haben alle, also 700 Patienten, die konsekutiv hier in der Ambulanz mit irgendeinem Gefäßproblem aufgetaucht sind, haben wir angeschaut, wie hoch das LPKNA war, und dann haben wir gesehen, dass das ein wesentlich häufigeres Problem ist, als was man primär gedacht hat. Die Beeinflussung, ich möchte nur ganz kurz drauf gehen, hohe Werte beim nephrotischen Syndrom und auch bei der Hypothyreose, während unter Östrogentherapie, aber auch bei ACE-Therapie, wenn die Proteinurie zurückgeht, geht signifikant das LPKNA zurück. Und wir sollten durchaus diesen Mechanismus, immer wenn wir zum Beispiel Diabetiker betreuen, die als Zusatzrisikofaktor zu ihrer Nierenerkrankung vielleicht auch noch ein hohes LPKNA haben, diesen therapeutischen Effekt nicht übersehen. Die Therapie beim erhöhten LPKNA ist primär mal, dass wir den Gefäßstatus erheben. Und es ist so, dass wir in den letzten Jahren gelernt haben, wir haben Patienten, die haben irgendwas bei 120 Milligramm pro Deziliter LPKNA und haben einen relativ sehr, sehr fulminanten Verlauf ihrer atherosklerotischen Erkrankung. Und ich habe eine MTA aus dem Haus, die hat über 400 Milligramm pro Deziliter, ist jetzt 36 Jahre alt und hat sich bereits 3 Herzkatheter machen lassen, weil ihre Mutter mit 36 einen schweren Myokardinfarkt durchgemacht hat, und die ist aber völlig blind. Also alles, was die Patienten sich immer untersuchen lässt, es hat ihr dieses LPKNA bis jetzt keine wirklichen Probleme gemacht, und das müssen wir uns natürlich anschauen. Wenn man an die Therapie herangeht, dann sollten wir als erstes wirklich das LPKNA, das LDL-Cholesterin in den therapeutischen Bereich bringen. Ob die Nikotinsäure, da werde ich ganz kurz drauf eingehen, und ob es sonstige medikamentöse Potenz bei diesem Medikament gibt, wissen wir nicht. Was erwarten wir uns, wenn wir uns an eine Apherese heranwagen? Dann war das die Grundvoraussetzung, die, was wir damals in großer Anzahl und in vielen, vielen Sitzungen haben wir gesagt, was erwarten wir uns, wenn wir LDL-Apherese betreiben? Und wir haben gesagt, es muss ein klarer Benefit einer LPKNA-Senkung herauskommen. Die Indikation sollte nicht in der Primär-, sondern in der Sekundärprävention sein. Und die Limitationen, was immer hier dabei waren, was uns die Statistik immer gesagt haben gesagt, wenn du LDL-Apherese machst, räumst du zwar 80% des zirkulierenden LPKNAs weg, aber du räumst in der gleichen Behandlungssitzung auch 80% des LDLs weg. Und du wirst nie letztendlich wissen, was therapeutisch effektiv war. Es gab dann in Russland den Prokofsky, der dann spezifische LPKNA-Säulen gebaut hat. Das hat aber statistisch auch nicht wirklich was gebracht, weil seine Patienten waren alle, oder der Großteil davon hat ein sehr hohes LDL-Cholesterin gehabt, sodass man dann letztendlich nicht gewusst hat, ob dieses eher geringe Ansprechen darauf zurückzuführen ist. Wenn man sich die LDL-Apherese anschaut, dann ist es eine Standardmethode. Es ist heute so, dass wir alle Behandlungen über periphere Venen durchführen, und das ist ein Kind, der ist zu dem Zeitpunkt bereits 8 Jahre und hat bereits so an die 60 Apheresen hinter sich gebracht, weil er vor dem 6. Lebensjahr bereits also hochgradige Gefäßprobleme entwickelt hat. Aber Sie sehen, hier kann man das über periphere Venen machen, und die Venen, je öfter sie punktiert werden, desto besser sind sie geeignet für ein extrakorporales Verfahren. Und sonst so eine Behandlung, Sie sehen, hier haben wir scharfe Antikörper, die gegen Apolipoprotein B gerichtet sind, ist es etwas, was man also sehr frequent machen kann. Zurückgeführt ist das, Sie kennen das wahrscheinlich, auf die Studie von Thompson 1985, der hat einfach Geschwister hergenommen, die beide homozygot waren, hat sie einen losziehen lassen. Also Sie sehen, er hat 5 solche Geschwisterpaare gefunden, und den einen hat er konventionell behandelt und den anderen hat er dazu noch Plasma ausgetauscht. Und Sie sehen, dass die was konventionell therapiert waren, sind alle aufgrund ihrer Fettstoffwechselstörung sehr, sehr frühzeitig verstorben, während ein klarer Benefit in der Plasma-Austauschgruppe natürlich gegeben war. Und das hat dazu geführt, dass solche Studien heute nicht mehr gemacht werden, aus ethischen Gründen, und ich würde das voll unterschreiben. Aber wir haben doch sehr potent dann extrakorporale Therapieverfahren entwickelt, also diese Apheresis-Verfahren entwickelt, die das Apolipoprotein B erkennen und damit selektiv die atherogenen Lipoproteine aus der Zirkulation herausholen können. Wir können das heute auch aus dem Vollblut machen. Das ist ein sehr modernes, sehr rasches System. Da sind Sie relativ, Sie gehen einmal in der Woche hin, lassen sich hier 2 Stunden über diese Maschine behandeln und haben den Großteil Ihres Cholesterins weg. Wenn man sich anschaut, ob es jetzt einen Unterschied macht, welches System wir hier verwenden, Sie sehen, das ist eine Art Arbeit von der Professor Schmaldienst in Atherosklerosis, dann sehen Sie, dass alle diese Systeme, ganz egal welches wir einsetzen, um die 80% LDL-Cholesterin entfernen können. Und das ist das, was wir heute auch verlangen. Wenn man sich anschaut, auch beim LPGNA ist die Clearance etwa hier bei 70% gelegen, war also etwas unter dem, was wir vom LDL gekannt haben. Das könnte aber darauf zurückzuführen sein, dass wir Patienten drinnen gehabt haben, die per se schon sehr niedriges LPGNA gehabt haben. Wenn wir es uns dann angeschaut haben, was bei Patienten ist, die ein deutlich abnormes LPGNA haben, dann kommen wir auch heute wieder auf diese 80%. Die Krux bei all diesen Apheresis-Verfahren ist, dass natürlich innerhalb von einer Woche ungefähr 80% des Ausgangswertes dieser der cholesterinreichen Lipoproteine nachsynthetisiert sind. Und damit müsst du alle Woche wieder zu einer neuerlichen Behandlung gehen. Und der Professor Sinzing und ich sind eigentlich überzeugt, dass man so in etwa 40 Behandlungen pro Jahr braucht. Also man kann durchaus auf Urlaub fahren, ohne dass etwas passiert, weil die Atherosklerose nicht eine Erkrankung, die so fulminant verläuft ist, sondern sie braucht eine gewisse Zeit oder Expositionszeit, dass solche Komplikationen auftreten. Aber dann muss doch sehr konsequent wieder die Apheresis-Behandlung durchgeführt werden. Wenn Sie sich anschauen, was da hier herauskommt, dann sehen wir, dass wir heute ungefähr, wenn wir das sehen, da sehen Sie die Häufigkeit von Bypass-Operationen, dann alle Komplikationen, aber auch die Myokardinfarkte, unabhängig, ob Sie rauchen oder nicht rauchen, sehen Sie, dass Sie weit über 70% dieser Myokardinfarkte durch die Apheresis verhindern. Und das ist etwas, was uns immer wieder nachdenklich macht. Und es lässt sich vortrefflich darüber streiten, wenn Sie sich anschauen, was passiert, wenn Sie eine Statinstudie nehmen, da verhindern Sie im Mittel irgendwas bei 30-35% der Infarkte, sodass es mir letztendlich nicht verständlich ist, warum das ist plötzliche Absenken bei der Apheresis, wo ich von 300 LDL auf 40 LDL gehe, dann eine Woche nichts tue und zuschaue, wie das LDL-Cholesterin wieder ansteigt, warum das besser sein sollte. Also ich beschäftige mich lange damit, aber unser Vorsitzender hat gesagt, er wird es uns heute erklären, oder habe ich dich da falsch verstanden, ist möglich. Ja. Wenn Sie sich anschauen an die LDL-Apheresis, dann gab es hier eine zig Studiensitzung mit der Frau Professor Steinhagen-Dissen und wir haben also 3 Jahre gearbeitet an einem Studienprotokoll. Und dann haben wir aber den Kostenträger, also die Deutsche Gebietskrankenkasse und auch in Österreich hat es über das AKH die Möglichkeit gegeben, hier an dieser Studie zu partizipieren. Und wir wollten 3000 Patienten mit KHK und einen LPGNA über 60 randomisieren und 3 Jahre behandeln, um nachzuweisen, ob das was bringt. Und die Frau Dr. Beate Jäger, die ich sehr schätze, ja, war viel schneller. Während wir also diskutiert haben über das Studienprotokoll, hat sie ihre Studie gemacht und hat nachgewiesen, wenn wir die Patienten anschauen, vor der Apheresis und nach der Apheresis, dass wenn wir die ein Jahr apheretisieren, dass faktisch keine rezidiven Myokardinfarkte auftreten. Also es gibt die ersten 3 Monate, das sind durchaus eine Phase der Instabilität, wo diese Patienten noch vaskuläre Komplikationen, also sogenannte Major Cardiovascular Events bieten, aber danach werden diese Patienten eigenartig stabil und es ist dann die Nachfolgestudie wurde dann nicht mehr abgewartet, wo wir da 3 Jahre gearbeitet haben, sondern uns ist innerhalb von einer Woche ist uns das Pouvoir entzogen worden. Und die Deutschen haben ein Gesetz gemacht und haben gesagt, es ist einfach so, alles was über 60 ist in der Sekundärprävention mit Elbeglenar wird aphoretisiert. Und das ist sehr spannend aus dem Grund, weil wir heute sehen, man hat es exekutiert von einem Tag zum anderen und heute haben wir ein Elbeglenar-Aphorese-Register, wo weit über 1000 Patienten im Langzeitverlauf drinnen sind. Und aus diesem Aphorese-Register haben wir hier diese Circulation-Publikation vom Lebmann und er hat auch zeigen können, dass es zwar keine randomisierte Studie ist, wo man die Patienten ziehen lassen, wer aphoretisieren darf und wer nicht, aber wenn Sie sich das anschauen, sehen Sie, dass innerhalb eines Jahres oder nach 2 Jahren die Frequenz der weiteren kardiovaskulären Komplikationen massiv zurückgeht. Da kann ich drüber gehen. Und das ist dann dieses Tier, wenn man sich anschaut, das ist das, was vor der Aphorese passiert, wo diese Patienten ein Event nach dem anderen haben. Du machst einen Bypass und trotzdem ist der nach 2 Jahren, wird er wieder aufgenommen mit einer instabilen Angina pectoris, weil einfach unser Eindruck ist, dass Elbeglenar sehr rasch zu einer Progredienz der kardiovaskulären Erkrankung führt. Dass aber dann, wenn man die an der Aphorese hat, und es kommt jetzt eine Publikation heraus, wo man alle Patienten anschaut, die 5 Jahre schon aphoretisieren und da haben wir keinen einzigen Rezidivinfarkt, zumindest nach mündlichen Angaben. Gibt es irgendwelche Therapiealternativen? Sie wissen, die Nikotinsäure, ich bin noch immer nicht ganz sicher, ob ich ihr nachtrauen soll oder nicht, aber die hat doch das Elbeglenar um bis zu fast 27-28% gesenkt. Warum sie vom Markt gekommen ist, ist, dass in keiner dieser Studien eigentlich das Elbeglenar primäres Ziel war, aber in Wirklichkeit die Reduktion der atherosklerotischen Komplikationen ist nicht gelungen. Dann haben wir das Mipomersen, das ist ein ApoB-Synthese-Inhibitor und das ist deswegen ganz interessant, weil es für mich, also der klassische oder einer der frühzeitigen Substanzen in dieser Indikation ist, wo man eine sogenannte Antisens-Therapie, also wo man Antikörper gegen die Messenger-RNA hier gegen die ApoB-Synthese eingesetzt hat und damit gesehen hat, dass es einfach die ApoB-Synthese massiv zurückgeht. Wenn man sich das anschaut, dann sehen Sie, dass das Mipomersen, was nicht billig ist, aber doch hier das Elbeglenar um 30% senkt, was mich etwas enttäuscht hat, weil es ja doch nicht recht viel mehr ist als die Nikotinsäure. Aber mittlerweile haben wir festgestellt, dass das so toxisch ist, das Mipomersen, dass es in Europa bereits aus allen Studien herausgenommen wurde, weil es sehr hepatotoxisch ist. In Amerika laufen Studien noch. Wenn man sich schaut, gibt es was Neueres, dann sehen Sie Lancet 2015, dass man heute auch eine Antikörpertherapie hat. Also Sie sehen hier, ich werde es dann zeigen, dass man hier einen Antikörper gegen die Synthese von ApoA1 gebildet hat und dass diese Substanz sichtlich funktioniert. Also es kommt dazu, dass hier kein LP-Klein-A gebildet wird, also diese Fibrinogen- oder Plasminogen-ähnliche Kette wird nicht mehr synthetisiert und damit kommt es nicht zur Bindung von diesen Lipopor, also von dieser Gerinnungskette an das LDL-Cholesterin und damit kommt es zur Absenkung des LP-Klein-As. Und wenn man sich das anschaut, dann sehen Sie, dass man bei diesem Patienten, das zeigt Ihnen die Zeitpunkte, wo man den Patienten diese Substanz verabreicht hat. Und man hat unterschiedliche Dosierungen getestet und man sieht, dass man in etwa 300 Milligramm braucht, aber dann ist 80% des Elbeglenars wird nicht mehr synthetisiert. Und mittlerweile ist es so, man hat sich dann auf kumulative Dosen geeinigt, aber das sind natürlich Phase 1 Studien, die hier im Laufen sind. Und wenn man sich anschaut, ob das an den sonstigen Lipoproteinen irgendwas erreicht, dann sehen Sie, dass es einfach ganz spezifisch hier das LPGNA attackiert. International die Indikationen, wo man das macht, dann sehen Sie, in Deutschland hat man das LPGNA größer 60 in der Sekundärprävention als Indikation anerkannt. Man ist aber jetzt bereits nervös geworden, also die Kostenträger haben die Gefahr erkannt und man versucht jetzt hier Alterslimits einzuziehen und sagen, wenn der Patient jetzt 64 Jahre alt ist, dann soll er das nicht mehr kriegen und das ist hier in Diskussion. Sie sehen, die Italiener haben es weitgehend übernommen, aber Spanien und auch die USA, da ist die Indikation zur Aphorese wieder über das LPGNA relativ gering. Wir haben das dann in Österreich über die Austrian Apheresis Association einen Konsens geschrieben. Und Sie sehen hier, dass wir uns gesagt haben, LPGNA-Größe 100 Milligramm pro Deziliter und eine dokumentierte Progression der atherosklerotischen Erkrankung. Das ist heute das, mit dem wir an die Kostenträger herangehen und durchaus erfolgreich hier auch die Zustimmung bekommen. Zusammenfassend möchte ich sagen, LPGNA zählt natürlich wie LDL-Cholesterin zu den, wie LDL zu den cholesterinreichen Lipoproteinen, ist aber ein eigenständiger Risikofaktor und diese LPGNA-Werte sind zu 95% oder fast zu 100% genetisch bedingt. Das heißt, wenn ich mir einmal im Leben ein LPGNA bestimme, dann weiß ich, was mein Wert ist und er wird sich über die bis zu meinem Lebensende in der Regel nicht mehr ändern. ApoA wird in Form von Fragmenten im Harn ausgeschieden. Ja. Sie sehen, Patienten mit erhöhten LPGNA-Werten wird aggressive LDL-Cholesterin-Therapie empfohlen. Nikotinsäure ist in Österreich nicht mehr verfügbar oder in den meisten Ländern nicht verfügbar. Ist auch sehr fraglich, ob diese 25% etwas bringen. Und Sie sehen, dass uns letztendlich auch die Cholesterin-Ester-Transferprotein-Inhibitoren nicht den Durchbruch bringen. Wenn man sich auf lange Sicht gesehen das anschaut, dann glauben wir schon, dass mit der Antisenstherapie hier eine Option entsteht. Aber es wird doch sicher 6, 8, 10 Jahre dauern, bis das breit einsetzbar ist. Und bis dahin sehen wir bei den Patienten, die Komplikationen durch ihr LPGNA haben, keine Alternative zu einer LDL-Apheresetherapie. Dankeschön.